Hallo ihr Lieben, Liebe ist ja bekanntlicherweise ein sehr großer Begriff und deswegen reden wir in den nächsten zwei Folgen zu einem Liebe-Special mit zwei Experten genau über dieses Thema. Deswegen bleibt dran und jetzt geht's los, denn Love is in the air.
Und dann gibt es dieses Gummibandprinzip, wenn ich mich zurückziehe, bekommt der Partner Sehnsucht. Und dieses Gummibandprinzip funktioniert bescheuert gut.
Herzlich willkommen da draußen, ihr Lieben. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder einschaltet. Und ich freue mich besonders auf diese Folge. Das liegt daran, dass wir heute über ein Thema sprechen, das wir so explizit noch nicht auf den Punkt besprochen haben. Und zwar geht es heute um die Liebe. Und umso mehr freut es mich natürlich, einen Experten zu Gast zu haben, der sich in zahlreichen Büchern und Vorträgen und Rundfunksendungen und TV-Formaten mit den Schwierigkeiten und vor allen Dingen aber auch mit dem Gelingen, aber auch mit Eifersucht, Partnerschaftsprobleme, also im Prinzip alles, was die Liebe umfasst, befasst. Und sein Engagement ist von der Überzeugung getragen, dass trotz aller Herausforderungen, die wir im Alltag so handeln wollen oder müssen, Liebe möglich ist. Und wir möchten uns heute diesem Thema nähern und gehen vor allem darauf ein, was das richtige Verhältnis von Nähe und Freiraum für eine erfüllte Liebe in einer Partnerschaft ist. Und das ist ja auch oftmals genau der Kernkonflikt der Liebe. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich freue mich sehr auf meinen Gast an der anderen Leitung. Herzlich willkommen, Dr. Wolfgang Krüger.
Schönen guten Tag.
Ja, ich freue mich sehr. Sie sind in Berlin. Ich bin gerade in Hamburg und Sie haben da ja auch Ihre Praxis und sind ja im Prinzip auch Berliner und seitdem immer schon in Berlin gewesen, soweit ich richtig informiert bin. Deswegen ein Gruß dorthin. Ja, Sie sind ja auch Tiefenpsychologe. Ich glaube, vielleicht kommen wir da im Laufe der Sendung auch nochmal drauf zu sprechen. Das ist mal ein sehr spannendes Feld, wie ich finde. Und ein auch aktueller Anlass, warum Sie auch heute hier sind, ist, dass Ihr Buch erschienen ist im Juni. Das Buch heißt Nähe und Autonomie der Liebe. Und so heißt auch das Thema der Sendung. Und jetzt wollen wir uns mal so ein bisschen nähern. Und eine Sache möchte ich gerne noch vorwegnehmen. Und zwar ist Ende August das School of Life Festival. Und zwar gibt es da ein zweitägiges Online-Festival, das heißt 48 Stunden Liebe. Da kommen wir aber auch gleich nochmal näher drauf zu sprechen am Ende der Sendung. Nur schon mal so als kleiner Teaser, da sind Sie dann auch vertreten, also für alle, die jetzt dann noch vielleicht mehr wissen wollen. Ja, und ich möchte sehr gerne, ich habe es gerade schon vorweggenommen, sehr gerne auf den Titel des Buches zunächst einmal eingehen, auf das Verhältnis von Nähe und Autonomie der Liebe. Herr Krüger, warum haben Sie dieses Buch geschrieben?
Na, der eigentliche Kernkonflikt der Liebe, den wir alle kennen, ist der, dass wir auf der einen Seite eine intensive, leidenschaftliche Nähe wünschen und zum anderen haben wir alle auch den Wunsch nach Abstand, nach Freiheit, nach einem eigenen Leben. Und das macht zum einen Partnerschaften so aufregend. Wir haben heute viel mehr Eigenständigkeit und Eigenleben als noch unsere Eltern. Und das macht auf der einen Seite Partnerschaften so lebendig und so aufregend und zum anderen aber schwierig, weil es in jeder Partnerschaft immer Differenzen gibt, immer Konflikte gibt über diese Thematik.
Das Buch heißt der Nähe und Autonomie der Liebe. Liebe ist ja etwas, was später entsteht in einer Partnerschaft, in einer Beziehung. Also Liebe ist ja nicht von Anfang an direkt da. Das ist ja so dieser klassische Gedanke, sage ich jetzt mal, wenn die Verliebtheitsphase abnimmt, die Hormone werden weniger. Ist denn dieses Verhältnis dann besonders wichtig oder sagen wir vielleicht kritisch auch in länger anhaltenden Partnerschaften, also in denen Liebe tatsächlich dann schon da ist?
Naja, dieser Konflikt von Nähe und Autonomie, der spielt von Anfang an eine Rolle. Der ist natürlich im Laufe der Zeit besonders wichtig, aber entscheidend ist zunächst einmal, dass ich einen Partner finde, der, was Nähe und Autonomie anbetrifft, ähnliche Vorstellungen hat. Wir machen manchmal den Fehler, also vor allem Frauen machen den Fehler, dass sie sich einen relativ distanzierten Mann suchen und das Gefühl haben, den werde ich im Laufe der Zeit aufweichen, den werde ich auftauen. Also ich liebe dann für zwei. Und wir müssen eines wissen, wir können die Nähe-Distanz-Gleichung, die ein Mensch hat, die können wir kaum ändern, weil da die Kindheit eine Rolle spielt, da spielen Sicherheitselemente eine Rolle, dass ich mich vorsehe, dass ich mich zurückziehe. Ich kann die im Grunde kaum ändern und deshalb muss ich von Anfang an, von der ersten Sekunde an darauf achten, jemanden zu haben, der ähnliche Vorstellung hat. Und das merke ich auch. Wir denken ja immer, wie man jemanden kennenlernt, das ist quasi Glückssache. Aber wir alle haben so ein inneres Drehbuch der Liebe und dann sehe ich dann den richtigen Menschen und ich verliebe mich innerhalb einer Sekunde. Und eigentlich könnte man vom ersten Moment an sehen, welche Nähe der hat und welche Distanz. Ich bringe ein ganz kurzes Beispiel. Eine Frau ist in einer Bar und da sieht sie hinten so einen Kerl und der lacht sie so etwas frech an. Und sie sieht, also mit diesem Menschen gibt es möglicherweise einen abenteuerlichen Sex und das gibt aufregende Gespräche, aber sie wird sehen, so richtig Nähe, also kontinuierliche Nähe wird es mit dem nicht geben. Und dann sieht sie am Nebentisch einen jungen Mann und der guckt so ein bisschen verlegen, schüchtern und ganz lieb. Und dann wird sie sehen, die Sexualität ist vielleicht nicht so ganz der Knaller, aber mit dem wird es eine kontinuierliche Nähe geben. Und das ist im Grunde wichtig, dass wir bereits am Anfang das einschätzen können.
Das ist ein sehr
können.
Schönes, anschauliches Beispiel. Jetzt ist ja so die Frage, ist man denn überhaupt gerade am Anfang dann in der Lage, das überhaupt so zu differenzieren beziehungsweise einordnen zu können? Also das ist ja schon auch sehr reflektiert. Also einerseits spielen ja Gefühle da eine Rolle, andererseits müsste ich mich dann ja Ihrer Meinung nach in diese Rolle geben und das sehr durchdenken und mir bewusst darüber werden, dass dieser Partner oder potenzielle Mann, den ich da sehe als potenzieller Partner, wofür auch immer, vielleicht nicht das richtige Näheverhältnis hat, das ich suche. Also ist das überhaupt im Alltag so schnell möglich?
Das ist ja das eigentliche Problem, dass wir die romantische Liebe so definieren, als ob man den Verstand verliert und als ob das immer nur ein emotionaler Prozess ist. Und tatsächlich bin ich ja in der Liebe richtig reingezogen in einen Prozess, wo ich zunächst einmal nicht nachdenke, also wo ich eigentlich nur noch Gefühl bin. Und das ist aber das Problem, weil ich ja nach einer gewissen Zeit dann spüre, in wen ich mich da eigentlich verliebt habe. Also ich habe immer dann eine Enttäuschung, eine Desillusionierung. Ich wache im Grunde auf. Und günstig wäre es, dass ich mal drüber nachdenke, in wen verliebe ich mich eigentlich immer? Nicht? Wir alle haben so ein Liebesschicksal, also wir haben einen Typen oder wir haben eine Frau, wo wir merken, jedes Mal, also da springe ich drauf an und man könnte, jeder von uns könnte überlegen, was ist denn so meine Präferenz, die ich habe? Und ich könnte, wenn ich mich verliebe, auch eine gute Freundin haben, mit der ich mich gelegentlich mal zusammensetze und mich mit der ganz humorvoll und lustig unterhalte. Sag mal, ich habe da einen Typen kennengelernt und ich schildere meine Ereignisse. Das heißt, es wäre gut, dass ich neben dieser leidenschaftlichen Liebe, die beginnt, gelegentlich auch diesen Prozess mit anderen reflektiere.
Haben Sie denn mal, das haben Sie gerade so gesagt, die Erfahrung gemacht in Ihrer beruflichen Laufbahn, dass tatsächlich auch Menschen, also ob das jetzt Frauen sind, die Männer umdrehen, so nenne ich es jetzt mal, oder weicher machen, so haben Sie es ja gesagt. Passiert das wirklich? Kann das passieren oder ist das einfach illusorisch? Und Sie wissen aus Ihrer Erfahrung, das wird nicht passieren.
Na, das kann immer passieren. Ich habe ja vor allem Frauen und Männer in Therapie, die es erlebt haben, dass Liebesbeziehungen immer gescheitert sind, dass sie nach einigen Monaten oder einigen Jahren ging es schief. So, und dann muss man überlegen, warum ist es gescheitert? Und mit diesen meistens relativ jungen Frauen und Männern, mache ich dann quasi einen Plan. Ich frage die, was sucht ihr, was sind die Eigenschaften, die man sucht. Also wir machen richtig eine Wunschliste und wir machen Indikatoren, also auf welche Dinge kommt es dann drauf an. Und das Interessante ist, dass man sich natürlich dann immer noch leidenschaftlich verliebt. Liebe ist ein emotionaler Prozess, aber im Hinterkopf hat man so klein wenig im Grunde doch so gewisse Merkmale, an die man sich dann erinnert, worauf es drauf ankommt. Und man sucht dann gezielter und man sucht so, dass die Liebe dann auch wirklich gelingt.
Wie können Sie sich denn das Phänomen erklären, dass wir ja eigentlich auf der Suche sind, auf der einen Seite nach intensiver Nähe, aber auch zugleich, das ist ja sehr individuell, aber auch einen Abstand fordern? Und wenn ja, wie kann man das denn auch verhandeln? Ja, also unabhängig von der ersten Situation, man hat sich jetzt irgendwie kennengelernt, wir nehmen jetzt mal diese Bar-Situation, ja, man bleibt jetzt mal, in diesem Setting. Aber wenn man dann irgendwann angefangen hat, sich näher kennenzulernen und man ist vielleicht auch gerade am Anfang einer Beziehung, wie findet denn dieser Verhandlungsprozess im Prinzip statt? Also wie kann man sich dem jetzt nähern tatsächlich, also wortwörtlich?
Na, zunächst einmal ist unser ganzes Leben davon bestimmt, dass wir sehr viel Nähe brauchen, dass wir eigentlich nur leben können, wenn wir körperliche Nähe haben, wenn wir Anerkennung bekommen, wenn wir intensive Gespräche haben. Wir brauchen das. Die gesamte Kindheit, die wir haben, ist davon geprägt, dass wir in einem ganz intensiven Austausch sind mit unseren Eltern. Aber auf der anderen Seite ist ja die Nähe, die wir haben, immer auch etwas Einschränkendes, etwas zum Teil auch Bedrohliches. Und wir müssen gelegentlich den eigenen Weg finden, wir müssen eigene Ideen haben. Ich muss gelegentlich mich abgrenzen können gegenüber anderen. Erst dann finde ich meine eigene Identität, mein eigenes Leben. Und das gesamte Leben, was wir haben, ist immer dieses Schwanken, dieses Hin und Her zwischen Teil der Gemeinschaft sein, Teil mit anderen sein und zum Teil sich zurückziehen müssen, ganz intensiv und zu sehen, wer bin ich eigentlich selbst. Das macht eigentlich das Leben aus. Und das ist auch der wichtigste Vorgang in einer Partnerschaft, dass ich manchmal Zeiten habe, intensivster Nähe, wo man regelrecht gerade in der Sexualität fast verschmilzt, um dann aber wieder sich dem eigenen Leben zuzuwenden. Und das ist im Grunde notwendig, damit ich mich selber wohlfühle. Wir würden uns nicht wohlfühlen, wenn wir immer nur quasi so ein Doppelmopper wären, also mit dem anderen zusammen, Hänsel und Gretel. Da verlieren wir an eigener Lebensintensität, wir verlieren quasi auch unsere eigene Identität. Und insofern brauchen
wir
beides.
Wenn man in einer Beziehung ist, die jetzt vielleicht auch schon ein bisschen länger anhält, kann es da auch sein, dass sich dann über die Jahre hinweg vielleicht dieses Nähe- und Autonomiemuster ändert, also innerhalb der Partner?
Also zunächst einmal ändert sich das immer. Es ändert sich natürlich vor allem in besonderen Belastungssituationen, also wenn ich zusammenziehe, wenn ich krank bin. Es verändert sich vor allem, wenn ich Kinder bekomme. Also immer dann muss ja das Verhältnis, wie viel Nähe will ich haben und wie viel Autonomie, das muss neu ausgehandelt werden, auch wenn jemand berentet ist nachher, also im Alter. Dieses Verhältnis ist im Grunde nie ganz sicher. Und wichtig ist nur, dass wir immer wieder vor allem auch Zeiten haben müssen von Autonomie. Partnerschaften schlafen ein, wenn nicht jeder von uns sein Eigenleben hat. Und deshalb brauche ich eigene Interessen, wo ich gelegentlich so drin versinke, dass ich den Partner regelrecht vergesse. Ich brauche Freundschaften, die so intensiv sind, dass ich ein zweites Standbein im Leben habe. Also wenn ich nur die Partnerschaft hätte, dann würde sie im Laufe der Zeit einschlafen. Das wird irgendwann langweilig, diese ganze Kiste. Und insofern brauche ich dieses eigene Leben, wo ich immer wieder etwas Neues, etwas Spannendes in diese Partnerschaft hineintrage. Und wir wissen, dass Liebesbeziehungen, wo ich intensivste Freundschaften habe und wo jeder quasi sein Eigenleben hat, dass die auf Dauer viel lebendiger sind und funktionieren.
Wie ist es denn innerhalb einer Beziehung? Es gibt ja diesen klassisch tollen Satz, Gegensätze ziehen sich an. Kann man das nicht vielleicht auch auf dieses Nähe-Autonomie-Verhältnis beziehen?
Ja, ja. Aber das Problem ist quasi, man muss das erweitern. Nämlich, ich brauche zunächst mal eine gemeinsame Basis. Also das Nähe-Distanz-Verhältnis muss in einer Partnerschaft zunächst einmal stimmen. Es ist schwierig, wenn der eine immer kuscheln will, immer Nähe haben will und der andere ist quasi ein Abstandstyp. Das funktioniert nicht. Und deshalb muss zunächst einmal dieses Verhältnis von Nähe und Autonomie, das muss im Grunde stimmen. Dann, wenn ich diese Gemeinsamkeit habe, dann kann es natürlich in bestimmten Bereichen, also gerade was Charaktereigenschaften anbetrifft, der eine redet mehr, der andere weniger, der eine ist mutiger, der andere etwas ängstlicher. Da gibt es dann die Ergänzungen, die eine Partnerschaft so interessant machen.
Nun ist ja Nähe nicht gleich Nähe. Jetzt haben wir sehr viel über diesen Konflikt gesprochen, Nähe und Autonomie, und dass diese Verhandlung auch sehr wichtig ist und ja auch so ein bisschen befördernd ist und belebend ist für die eigene Beziehung. Es gibt ja dieses Buch von Gary Chapman, 5 Sprachen der Liebe. Jetzt ist die Frage, gibt es auch Sprachen der Nähe, weil der eine oder die eine definiert ja Nähe als etwas anderes als der Partner. Also wie kann man sich diesen nähern? Gibt es da verschiedene Abstufungen?
Es gibt, das muss man sagen, es gibt 1000 verschiedene Formen und Arten der Nähe, die ich beim Partner finden muss.
So, jetzt ist aber die wichtige Frage, wie finde ich die?
Naja, das merke ich ja von Anfang an quasi, wenn ich Interesse habe am Partner, wie ich den am besten erreiche. Und es gibt Menschen, wo ich merke, da entsteht am ehesten Nähe in körperlicher Art, bei Umarmungen, bei Küssen. Auch da hat jeder quasi seine eigene Gleichung. Jeder hat seinen eigenen Weg quasi dazu, damit zum Beispiel Nähe in der Sexualität entsteht. Und ich merke natürlich vor allem im Gespräch, jeder hat andere Interessen, jeder hat ein anderes Tempo. Der eine ist schneller, der andere ist vorsichtiger, der eine erzählt relativ viel. Ich muss ja zu jedem quasi in der Partnerschaft den eigenen Weg finden und muss quasi gucken, wie erreiche ich den anderen? Ist das eher Anerkennung? Ist das eher Anteilnahme? Über welche Dinge redet jemand? Nicht, das merke ich im Allgemeinen, auch erst im Laufe der Zeit. Und deshalb kann man sagen, wir merken eigentlich erst so nach 1-2 Jahren, wer der andere genau ist, welche Wege es gibt, wie Vertrauen entsteht. Das muss eigentlich im Laufe der Zeit erst wachsen.
Jetzt gibt es ja diese klassischen Spielchen. Also gerade, was Sie jetzt gesagt haben, der eine Partner möchte vielleicht mehr Sex, der andere weniger. Und dann fängt man ja irgendwann an und verhandelt so ein bisschen. Jetzt gibt's ja auch die Möglichkeiten, dass man sich so ein bisschen künstlich zurückzieht oder mal künstlich mehr macht oder wie auch immer, damit man irgendwie bei einem anderen was triggert. Ist das etwas, was Sie auch mit den Paaren, die zu Ihnen kommen, sozusagen als Problem besprechen? Ist das vielleicht auch ein Muster, was viele mitbringen aus der Beziehung, aber irgendwie daran scheitern, weil es ja in dem Moment dann auch nicht mehr so eine authentische Verhandlung ist, ne? Also spielt da dieses strategische Austarieren und Aushandeln auch eine Rolle? Und wenn ja, was halten Sie davon?
Ja, das eigentliche Problem ist ja, ich habe einen Partner und ich möchte beispielsweise mit dem reden oder ich möchte Sexualität. Und wenn der andere das gerade nicht will und nicht mitmacht, dann werden wir auf Dauer dazu neigen, dass wir den anderen am liebsten davon überzeugen möchten, dass wir drängeln, dass wir innerlich etwas unzufrieden sind, enttäuscht sind. Und dann fangen wir an, quasi den anderen zu bearbeiten und sagen ihm, wie er sich verhalten sollte. Und es gibt in fast jeder Partnerschaft irgendwann Schallplattengespräche, wo immer wieder das Gleiche gesagt wird, dass man sagt, du, ich hätte gerne mehr Punkt, 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 also an Sexualität oder ich möchte, dass du besser zuhörst und so weiter. Und eigentlich müsste man dann mit solchen Aufforderungen aufhören, weil es im Allgemeinen den Partner unendlich nervt. 80% der Frauen sagen zum Beispiel ihrem Mann, du musst mehr mit mir reden. Nicht? Also es gibt in jeder Partnerschaft oder sehr viele Männer hätten gerne mehr Sexualität. Und es bringt nichts, den Partner dann verändern zu wollen. Und Sie sprachen ja gerade hier von einer Strategie. Es stimmt, wir brauchen neben dem emotionalen Verhalten, was wir haben, was dazu führt, dass wir meistens so Impulse haben, den anderen ändern zu wollen, brauchen wir manchmal auch eine gute Strategie. Und die Strategie ist dann meistens besser, dass man sich etwas zurückzieht. Und dann gibt es dieses Gummibandprinzip. Wenn ich mich zurückziehe, bekommt der Partner Sehnsucht. Und dieses Gummibandprinzip funktioniert bescheuert gut. Ich habe sehr viele Frauen befragt, wann sie ihren Partner am meisten lieben. Und dann haben die meisten Frauen gesagt, wenn er nicht da ist. Also wenn er mal 3 Tage verreist ist, dann fühlen sie, die meisten Frauen, sich 2 Tage wohl, räumen die Wohnung auf und können endlich mal das machen, was sie wollen. Und dann bekommen sie am 3. Tag Sehnsucht. Und das ist ein Phänomen, was wir ausnutzen sollten oder kennen müssen, quasi, dass wir in einer Partnerschaft beobachten, wann funktioniert Nähe, also wann ist es gut, dass ich auf den Partner zugehe und habe damit Erfolg und wo muss ich mich manchmal auch etwas zurückhalten, damit der Partner die Möglichkeit hat, etwas mehr auf mich zuzugehen, damit die ganze Beziehung etwas mehr atmet.
Was sind denn so aus Ihrer Erfahrung heraus noch so klassische Strategiemuster? Ich finde das immer sehr spannend. Das ist jetzt ja ein Beispiel gewesen. Was ist denn so aus Ihrer Karriere heraus noch so hängen geblieben an Mustern, die tatsächlich dann auch ausprobiert werden, die vielleicht auch erfolgreich sind?
Das Entscheidende ist ja bei diesem Gummibandmuster, was eigentlich eines der wichtigsten ist. Ich brauche eigene Freundschaften. Ich brauche vor allem auch eigene Lebensziele. Eines der meiner Lieblingsworte ist Prokrastination. Jeder von uns schiebt unendlich viele Sachen vor sich her. Also, dass man ein Buch schreiben wollte, dass man mal abnehmen will, mit dem Rauchen aufhören, Sport machen und so weiter. Wenn wir das tun, dann versinken wir einmal in unserer eigenen Welt. Was Nähe anbetrifft, ist das große Geheimnis, wir brauchen zunächst einmal eine Nähe mit uns selbst. Das macht uns attraktiv, das macht uns lebendig. Der Partner hat Anlass, dann mehr auf uns zuzukommen. Und im Grunde sollten wir in vielen Situationen nicht immer daran denken, Nähe zum Partner herzustellen, sondern man musste gucken quasi, wie sind meine eigenen Lebensziele, was müsste ich da verwirklichen? Und dann kriege ich, wenn ich das mache, diese Prokrastination überwinden, mal die Sachen anpacken, dann spüre ich, wie ich eine eigene Lebendigkeit bekomme und eine Ausstrahlung und dann funktionieren Partnerschaften besser.
Also Sie sprechen jetzt über Selbstliebe, das Annehmen, das Selbstbewusstsein und die Selbstfürsorge letztlich auch.
Das ist eine Selbstliebe, ja. Aber das Interessante ist, dass diese Selbstliebe dazu führt, dass das ganze System der Partnerschaft sich ändert. Alle Partnerschaften haben so eine bestimmte Dynamik. Das kann man sich vorstellen im Grunde wie so ein großes Zahnradgetriebe. Und wenn ich in dem Augenblick, wo ich mich ändere, wo ich quasi den Schwerpunkt meines Lebens im Grunde verschiebe, rutscht der Partner automatisch etwas mehr im Grunde in mich heran. Dass ich die Nähe vom Partner einfordere, dass ich die quasi haben will unbedingt, das ist die simpelste, einfachste, aber nicht immer erfolgreichste Möglichkeit. Und es gibt viele andere, wo ich mich mehr dem eigenen Leben im Grunde zuwende. Und das funktioniert oftmals besser.
Das sagt sich sehr leicht. Ist das so leicht in der Praxis umzusetzen?
Das funktioniert im Grunde fabelhaft, das funktioniert wunderbar. Es ist leider so, dass es uns oft leichter fällt, am Partner herumzubasteln und den zu ändern und dem zu sagen, was er ändern soll, als dass wir uns selber aufraffen und das eigene Leben in die Hand nehmen. Das ist oftmals schwieriger. Ich hatte eine Frau in Therapie, wo der Mann etwas zu viel Alkohol trank. Und sie wollte Kinder haben und hat sich da geärgert drüber. Und ich habe ihr dann gesagt, sie solle doch versuchen, selber abzunehmen, weil man gesehen hat, dass auch sie gerne gegessen hat. Und sie hat immer am Partner rumgebastelt und ich habe das Gefühl gehabt, wenn sie selber abnehmen würde, wäre sie für den Partner ein Vorbild dafür, von Willensstärke und dafür, dass das auch gelingen kann. Und ich machte ihr den Vorschlag und sagte, versuchen Sie doch einmal 4 Wochen lang etwas abzunehmen. Und daraufhin sagte sie zu mir, das ist mir zu schwierig, dann lasse ich lieber den Partner, wie er ist. Und das ist das Problem quasi. Wir müssen manchmal uns mehr mit dem eigenen Leben beschäftigen und dort auch eine eigene Identität herstellen, damit die Partnerschaft atmet, damit der Partner ja die Freiheit hat, sich dafür zu entscheiden, ob er Nähe herstellt oder nicht. Das ist ja ein innerer Entschluss, den der Partner manchmal fassen muss. Das Interessante ist, am Anfang der Partnerschaft findet das statt. Die Verliebtheit entsteht nur, wenn quasi ich Nähe herstelle und mich dann im Grunde zurückziehe und dann kommt der Partner quasi an. Das ist so eine Form so von Sägeblattprinzip. Und das muss ich in einer Partnerschaft immer wieder auch beherzigen und gucken, dass es Momente gibt großer Nähe, wo ich den anderen verführe, wo intensive Gespräche sind, wo tolle Erlebnisse sind, die Sonne geht unter und man kommt sich sehr nah. Aber ich muss immer wieder auch Momente haben quasi eines Eigenlebens, wo der Partner mich beobachtet, wo er mich toll findet und wo er dann Anlass hat, auf mich zuzukommen.
Das heißt, im Prinzip ist man in der Beziehung ein Role Model für den Partner, im besten Falle.
Ich brauche beide Dinge. Das Interessante ist, dass ja vor allem jüngere Menschen heute andere Partnerschaftsentwürfe haben, als das noch vor 20 Jahren der Fall war. Wir haben meistens den Entwurf Living Apart Together. Das heißt, man zieht nicht so schnell zusammen. Man hat einen eigenen Freundeskreis. Freundschaften spielen eine viel größere Rolle. 50% aller Frauen wollen ein eigenes Zimmer haben. 50% sagen, ich brauche regelmäßig einen eigenen Abend für mich. Also wir haben heute Partnerschaftsmodelle, die von einer großen Selbstständigkeit beider Partner
geprägt sind. Sie haben gerade die räumliche Nähe, Distanz angesprochen. Also so Phänomene wie Living Apart Together. Jetzt ist für mich aber die Frage, und Sie haben auch gerade von diesem Gummibandprinzip gesprochen, wenn wir doch jetzt eigentlich Nähe irgendwie erhalten wollen, warum ist dann aber dieses sich bewusst auch wegziehen dann manchmal auch hilfreich? Also ist das jetzt klassisch dieses, ich muss mich erst zurückziehen, um dann wieder die Nähe aufzubauen? Weil das ist ja wieder, das ist ja sehr strategisch und eigentlich völlig strategisch.
Also ich verstehe jeden, der zunächst einmal nicht zusammenziehen will. In meiner Jugend gab es das große Vorbild Sartre Beauvoir. Die beiden hatten getrennte Wohnungen gehabt, fanden das sehr vorteilhaft, dass man eben gerade über den Haushalt und über Ordnung nicht gesprochen hat, sondern dass man im Wesentlichen, sagen wir, Gespräche hatte über Gott und die Welt. Und ich habe lange Zeit selber auch vermieden, mit einer Frau endgültig zusammenzuziehen. Das hat Vorteile, dass man, sag mal, eigenständiger ist. Es hat aber den Nachteil, dass man viele Dinge im Alltag nicht miteinander teilen kann. Also wenn man schnell mal den anderen braucht für Gespräche. Und alle Treffen sind gewissermaßen ein klein wenig inszeniert. Und der Vorteil, wenn man zusammenzieht, ist vor allem, dass so eine mittlere Nähe da ist. Das heißt, der eine macht die Steuererklärung, der andere sitzt in der Küche. Man hört sich, man spürt sich. Es gibt so eine sehr entspannte Form der Nähe, die es, wenn man auseinander wohnt, nicht hat. Und es gibt langjährige Untersuchungen, die zeigen, Paare, die zusammengezogen sind, haben erheblich längere Partnerschaften.
Gibt es denn da auch eine Korrelation zur Zeit, also zum Zeitpunkt, wann der beste Zeitpunkt ist, zusammenzuziehen?
Naja, im Allgemeinen ist es so, dass wir frühestens nach 2 Jahren zusammenziehen. Nach 2 Jahren kann man sagen, da kennt man den anderen. Da hat man die ersten Konflikte gehabt, die ersten Kräche gehabt. Und in den meisten Fällen ist man miteinander verreist. Das heißt, man hat den anderen im Alltag erlebt. Und ich habe in den meisten Fällen schon beim anderen etwas mitgewohnt. Also ich weiß ungefähr, wie sind die Ordnungsvorstellungen, wie ist der andere in der Küche, wie pünktlich ist der andere, kann ich mich auf den verlassen, wie regeln wir diesen Nähe-Autonomie-Konflikt, kann der andere mich auch in Ruhe lassen. Das habe ich also mitbekommen. Und entscheidend ist nur, wenn ich dann zusammenziehe, dass die meisten heute sich wünschen, dass man ein eigenes Zimmer hat, also dass ich irgendwo einen Raum habe, wo ich die Tür zumachen kann und dass ich auch, wenn ich zusammenziehe, irgendwie ein Stück meines Lebens bewahren kann.
Also sozusagen eine Backup, Voll-Backup-Variante, falls es dann doch nicht klappt, um dann wieder die passende Distanz aufzubauen. Jetzt haben wir ja schon so ein bisschen über Selbstliebe auch kurz gesprochen, beziehungsweise über diesen Punkt oder über diese Erkenntnis, dass man auch selbst wissen sollte, wo man gerade steht. In Ihrer Arbeit sprechen Sie auch noch von anderen Erkenntnissen, also zum Beispiel Sehnsucht oder soziales Standbein, das ist das mit den Freunden, das Sie auch schon angesprochen haben. Welche Erkenntnisse gibt es denn sonst noch darüber hinaus, denen man sich selbst erst einmal bewusst werden sollte, um dieses Nähe- und Autonomie-Thema verhandeln zu können mit dem Partner?
Ich sollte möglichst ein wenig Zugang haben zu meiner eigenen Kindheit, weil natürlich die Muster, die ich erworben habe, immer in eine Partnerschaft mit hineinspielen. Ich bringe Ihnen ein einfaches Beispiel. Eine Frau hatte einen jüngeren Bruder. Und immer wenn dieser Bruder in das Zimmer kam, dann hat die Mutter aufgehört, mit dieser Tochter zu reden. Und es ist natürlich klar, dass die im Leben Eifersuchtsgefühle hatte, das Gefühl hatte von, ich werde nicht richtig gesehen, ich bin ja immer nur die Zweite quasi. Und jetzt kann man sich vorstellen, in dem Augenblick, wo sie eine Partnerschaft hatten, der Partner, der will mal längere Zeit am Computer sitzen und nicht mit ihr reden oder der möchte gerne alleine die Sportschau sehen und möchte nicht gestört werden, dass sie dann automatisch gekränkt ist. Das heißt, wir alle müssen gucken, was sind eigentlich Muster der Kindheit? Was sind vor allem Kränkungen? Was sind Schwierigkeiten? Und warum habe ich in bestimmten Momenten in der Partnerschaft so Probleme? Nicht Männer müssen sich fragen, warum rede ich manchmal so ungern? Also wenn meine Partnerin mir sagt, komm, wir müssen miteinander sprechen, was macht mich da so zurückhaltend? Warum bin ich da innerlich so zu? Und insofern wäre es gut, dass wir etwas mehr die Kindheitsmuster kennen, die wir in die Partnerschaft mit hineintragen.
Ist das dann etwas, das Sie vor allen Dingen auch mit dem tiefen psychologischen Ansatz, den Sie ja auch, oder sagen wir Hintergrund, den Sie ja haben, dann in auch vielleicht Paar-Sessions, so nenne ich es jetzt mal, oder Paar-Sitzungen gemeinsam bearbeiten? Oder ist das wirklich etwas, das dann getrennt voneinander stattfindet?
Also zunächst einmal, ich bin Tiefenpsychologe und das bedeutet, dass wir auch über Gefühle, dass wir über tiefe Lebenseinstellung und dass wir vor allem über die Kindheit oder über die Vergangenheit sprechen, die in die Gegenwart hineinwirkt. Und ich habe sowohl Paare als auch Einzelpersonen, weil ich in sehr vielen Fällen die Erfahrung mache, es ist manchmal erheblich leichter, Partnerschaftsprobleme zu bearbeiten, wenn man eine einzelne Person hat. Eine Paartherapie ist wunderbar und kann sehr hilfreich sein. Aber das Problem einer Paartherapie ist ja häufig, dass jeder zum Experten kommt und dann die Veränderung vom anderen haben möchte. Also man sagt alle Dinge in Richtung dieses Paartherapeuten und hofft, dass der dann bewirkt, dass der Partner sich ändert. Und das Entscheidende ist für Partnerschaftsprozesse, dass jeder Einzelne sich selber ändern muss. Und das gelingt manchmal besser, wenn jemand einzeln zu mir kommt. Und dann gehen wir tatsächlich in vielen, vielen Stunden Kindheitsprozesse quasi durch und analysieren das. Und das Interessante ist, wenn jemand mehr seinen eigenen Weg findet, also auch zufriedener wird, selbstbewusster wird, dass dann die Partnerschaft sich immer automatisch ungeheuer entspannt. Das Beste für eine Partnerschaft ist eigentlich ein selbstbewusster, glücklicher Partner.
Welche Rolle spielen denn vergangene Beziehungen auch in dieser Verhandlung? Also natürlich ist dann auch die Kindheit wiederum ein Spiegel beziehungsweise auch wichtig für die vorherigen Beziehungen, die man eingegangen hat. Aber das sind ja tatsächlich auch Erfahrungen, die man ja immer in eine neue Partnerschaft mit einbringt. Also sind alte Beziehungen auch Gegenstand von den Sitzungen, die Sie dann gemeinsam mit den Partnern oder mit einem Paar so aushandeln? Also spielt das eine Rolle?
Ich will das zunächst mal allgemeiner sagen. Natürlich spielen frühere, nicht nur die Kindheit, sondern auch die früheren Partnerschaftserfahrungen, die wir gemacht haben, spielen eine Rolle. Und jetzt muss ich zwei Dinge tun. Ich muss zum einen gucken, dass ich diese Partnerschaften innerlich wirklich beendet habe. Wir haben ja oft das Phänomen, dass man jemanden trifft, der immer noch sehr aufgeregt oder sehr gekränkt über frühere Partnerschaften redet, wo man merkt, der hat das gar nicht verarbeitet. Also wir müssen quasi gucken, dass wir in den Partnerschaften einen inneren Schlussstrich ziehen können, dass wir auch die Partnerschaften regelrecht betrauern, dass wir uns von den Partnerschaften verabschieden, auch von den positiven Eigenschaften, die eine Partnerschaft wirklich hatte, so dass wir offen sind für neue Beziehungen. Und dann muss ich aber auch gucken, wenn ich beispielsweise 30, 35 Jahre alt bin, dann habe ich meistens schon etliche Beziehungen gehabt, die länger dauerten als ein Jahr. Und ich muss dann gucken, was hat sich denn da immer abgespielt? Also was sind vor allem die Dinge, die sich immer wiederholt haben? Habe ich mich nicht genügend durchgesetzt? Oder waren überhaupt Konflikte schwierig? Oder habe ich Dinge zu spät mitbekommen? Also ich muss quasi gucken, wo gibt es immer wieder, sag mal, ähnliche Probleme, an denen ich dann tatsächlich auch für mich arbeiten muss und wo ich möglicherweise bestimmte Dinge in eine neue Beziehung mit hineintrage.
Wie geht man das denn am besten an? Das geht ja nicht so einfach und viele haben vielleicht auch nicht die Möglichkeiten oder den Zugang, Coaching zu machen. Dann sind das ja oftmals diese klassischen küchenpsychologischen Gespräche, die man da mit Freundinnen und Freunden führt. Aber gibt's da tatsächlich dann irgendwie so, ich sag mal, ein paar Fragen, die Sie jetzt hier vielleicht auch einmal den Zuhörerinnen und Zuhörern mit an die Hand geben können, die tatsächlich ein erster guter Schritt sind, um genau das einmal für sich zu hinterfragen?
Also hilfreich ist es, dass wir überhaupt einmal über solche Prozesse nachdenken, dass man sich zu Hause ein Blatt Papier nimmt, dass man aufschreibt, von wann bis wann war ich mit wem zusammen, was hat diese Partnerschaft ausgemacht, also was war das Attraktive, was war das Schwierige und warum haben wir uns dann getrennt? Und dass man dann überlegt, wie war eigentlich da meine Rolle in der Partnerschaft? Wir denken oft viel zu wenig über solche Prozesse nach. Wir sind meistens im Alltag, wir sind damit sehr beschäftigt, wir sind gelegentlich in bestimmten Dingen, die schief liefen, sehr gekränkt. Was ich brauche, ist gelegentlich der Blick des Adlers. Also ich brauche einen Blick auf diese Partnerschaft und auch auf mein eigenes Leben, wo ich einmal reflektiere, wer bin ich da eigentlich in dieser Partnerschaft gewesen? Und dieser Blick allein ist zunächst einmal erhellend, der natürlich wesentlich leichter geht, wenn ich eine gute Freundin habe oder einen guten Freund, der gewissermaßen diesen Prozess im Grunde etwas begleitet. Und klassisch ist natürlich, wenn ich jetzt jemanden habe, der als Coach arbeitet oder als Psychotherapeut, das ist ausgesprochen hilfreich, dass ich in etlichen Stunden einmal eine solche Analyse dann vornehmen kann.
Gibt es denn Ihrer Meinung nach, Herr Krüger, Trends und Beobachtungen, wie sich das Verhältnis von Bindungen heutzutage verändert hatte über die Jahre hinweg? Sie sind ja nun schon sehr, sehr lange in Ihrem Beruf tätig. Also gibt es da etwas, das Sie beobachtet haben?
Na, zunächst einmal nimmt der Trend, dass wir neben der Partnerschaft eigene Freundschaften haben, eigene Interessen haben, dieser Trend nimmt im Grunde zu. Und wir haben eine ganz klare Entwicklung. Wir sind, was Liebe anbetrifft, in den letzten 10 Jahren erheblich anspruchsvoller geworden. Also wir haben sehr klare Vorstellungen, was Nähe anbetrifft, was Erotik anbetrifft, wie Gespräche sein sollen. Wir haben ja noch vor 30 Jahren Partnerschaften gehabt, die sehr stark von einem Sicherheitsdenken geprägt waren, also wo es darauf ankam, auf finanzielle Versorgung und darauf quasi dem anderen beizustehen. Aber wir haben sehr klar, sehr große Ansprüche, was wirklich intensive Nähe anbetrifft.
Woran liegt es, dass sich diese Ansprüche geändert haben über die Jahre hinweg, vor allen Dingen in den letzten 10 Jahren?
Also zum einen leben wir heute glücklicherweise in einer Zeit mit einer relativen Sicherheit. Der letzte Weltkrieg ist lange Zeit für uns vorbei. Wir leben in relativ sicheren Zeiten, sowohl ökonomisch als auch durch äußere Bedrohungen. Und das sind immer Zeiten, wo man es wagt, andere Ansprüche zu stellen. Das ist eigentlich seit der Studentenbewegung, das hängt immer mit der Frauenbewegung, mit einer größeren Selbstständigkeit der Frauen im Grunde zusammen. Und das hat das Partnerschaftsmodell, was früher oftmals so war, kann man sagen, wie das doppelte Lottchen, das hat es im Grunde sehr verändert. Wir haben heute das Modell einer sehr erwachsenen Partnerschaft, wo beide in der Partnerschaft die Persönlichkeit behalten.
Ich würde sehr gerne noch so ein bisschen darauf eingehen, wie sich die Beziehungen und die Ansprüche an Beziehungen auch verändert haben. Was sind da sonst noch so Beobachtungen, die Sie gemacht haben? Also ich denke jetzt gerade zum Beispiel auch so Commitment, dass es gefühlt Menschen ja schwerer fällt, wirklich Bindungen einzugehen und zu sagen, ja, mit dir möchte ich es jetzt mal versuchen. So die Grenze und die Hürde gefühlt, das auch tatsächlich einzugehen, wahrscheinlich gekoppelt an dieser auch Freiheit und an der Sicherheit, die wir auf der einen Seite haben, aber auch die vielen Möglichkeiten, die wir haben. Was sind da noch so Erfahrungen und Auffälligkeiten, die Sie da wahrgenommen haben? Also warum fällt es vielleicht Menschen schwerer, Bindungen heute einzugehen und sich zu committen?
Also man muss bei dem Thema generell sagen, ja und nein. Weil auf der einen Seite ist es so, dass wir in einer sehr bindungsfreudigen Zeit leben. Wir sehen, dass die meisten Menschen, also über 70% aller Menschen, sind verheiratet oder in einer festen Beziehung. Wir sehen, dass seit 10 Jahren die Partnerschaftsdauer von, die Ehedauer von 12 Jahren auf 14 Jahren gestiegen ist. Wir sehen, dass die Partnerschaften erheblich besser geworden sind. Also wir sind schon auch in einer Zeit einer großen Bindungsstärke. Und das alles freiwillig. Früher ging man Partnerschaften ein aus sehr sachlichen Gründen der Versorgung. Das ist heute kaum noch der Fall. Und insofern haben wir eine gewisse Bindungsstärke. Was aber der Fall ist, ist, dass wir uns später entscheiden. Also das Alter, an dem wir Partnerschaften eingehen und zu dem wir heiraten, das hat sich einige Jahre nach hinten verschoben. Aber wenn wir dann quasi jemanden gefunden haben, dann ist es so, dass die Partnerschaften relativ lange dauern.
Das ist doch eine sehr schöne Aussicht.
Das ist eine tolle Aussicht. Vor allem ist es so, Man ging ja früher Partnerschaften ein mit einem relativ geringen Anspruch. Noch meine Großmutter hatte gesagt, als ich sie gefragt habe, wen hast du, also was waren die Kriterien, warum sie geheiratet hat, hat sie gesagt, er hat nicht getrunken, er hat mich nicht geschlagen, er hat das Geld nach Hause gebracht. Also es waren doch sehr nüchterne Kriterien. Und die Kriterien, die wir heute haben, wenn wir eine Liebesbeziehung eingehen, sind in den meisten Fällen sehr, sehr anspruchsvoll. Und es ist natürlich schwierig. Ich habe mal eine Zahl errechnet. Wir müssen bei den Ansprüchen, die wir haben, ungefähr 300 Menschen kennenlernen mit der gleichen Bildungsstufe, mit dem richtigen Alter. Also kennenlernen heißt, dass wir die sehen müssen mal. Und dann haben wir einen drunter quasi, wo man sagen kann, da müsste es eigentlich schnackeln. Also der Prozess quasi des Kennenlernens heute ist deshalb so schwierig, weil wir sehr viele kennenlernen müssen, bevor einer dabei ist, wo man sagen kann, das könnte gelingen.
Wir haben vorhin so ein bisschen über Sicherheit gesprochen, dass wir heutzutage in einer sehr sicheren Gesellschaft tatsächlich leben. Jetzt ist es ja nun gerade so, dass wir gerade im letzten halben Jahr in Extremsituationen leben und Beziehungen auf eine sehr, sehr, sehr starke Probe gestellt werden. Merken Sie da, Herr Krüger, eine Veränderung, beziehungsweise haben Sie eine Vermutung, wie sich Beziehungen aus dieser Krise heraus entwickeln werden? Vielleicht aber auch das Verständnis von Beziehungen.
Was wir momentan bei Corona erleben, ist natürlich sehr dramatisch, weil wir eine Zwangsnähe haben, die wir nach dem Zweiten Weltkrieg so in dieser Dauer überhaupt nicht hatten. Und das führt dazu, dass ein Teil der Partnerschaften sogar besser geworden sind, weil man weniger Abwechslung hat, weniger Zerstreuung hat. Und es gibt Partnerschaften, wir gehen sogar davon aus, fast die Hälfte, wo intensivere Gespräche stattgefunden haben und wo es auch mehr Sexualität gab. Aber die Hälfte der Partnerschaften ist schwieriger geworden, vor allem dann, wenn man Kinder hat und dann Homeoffice, dann gab es erheblich mehr Reibungsflächen. Und die große Angst von mir ist die, dass wir vor einer Trennungswelle stehen. Wir wissen, dass von den Partnerschaften, die eher schwierig geworden sind, sich ein Teil trennen wird. Und das Verrückte ist, dass man meistens dann eine Testsituation hat, nämlich den Urlaub, und dass man sich sagt, wenn wir im Urlaub uns auch nicht verstehen, dann werden wir uns trennen. Und der Urlaub ist ja wiederum eine Zwangsnähe. Und ich gehe davon aus, dass wir ungefähr eine Trennungswelle haben werden. Wir haben das ausgerechnet, ich zusammen mit Kollegen, dass etwa 500.000 Paare sich trennen werden. Wir haben sonst nach dem Urlaub immer eine Trennungswelle von etwa 100.000 Paaren und das wird sich im Grunde wahrscheinlich verfünffachen.
Worauf beruhen denn diese Werte? Das ist ja sehr spannend. Also an alle Singles da draußen, die jetzt gerade Singles sind, haltet die Augen offen. Aber was sind das denn für Erfahrungswerte, beziehungsweise auf welcher Grundlage ist dieser Wert 500.000 Paare zustande gekommen? Das ist ja wirklich sehr, sehr, sehr viel.
Also es gibt langjährige Umfragen, wo wir wissen, dass ein Drittel aller Trennungen immer nach dem Urlaub passiert, ein Drittel nach Weihnachten und ein Drittel in der anderen Zeit des Jahres. Und das sind immer 100.000 Paare, die sich nach dem Urlaub, 100.000 nach Weihnachten trennen. Das sind Werte, die sind im Grunde bekannt. Und wir wissen, dass von den Paaren, die Trennungsabsichten haben, sich am Ende dann nur 10% oder nur 5% trennen werden. Und wir haben jetzt eine Einschätzung durch Umfragen, wie vielen Paaren geht es schlecht. Und wir wissen, wie viele Paare davon haben Trennungsabsichten. Und da können wir quasi aufgrund der Erfahrung, dass wir wissen im Grunde, wenn man Trennungsabsichten hat, wie viel werden sich dann real trennen. Das kann man ungefähr ausrechnen, wie viel Trennung dann kommen werden.
Gibt es auf der anderen Seite dann auch vielleicht die Überlegung, dass die Paare, die gut durch diese Krise kommen, dann die besseren Partnerschaften führen werden?
Also wenn wir Krisen durchgestanden haben gemeinsam, was auch Krankheiten anbetrifft oder gewisse Notsituationen, das schweißt unendlich zusammen. Und wenn ich das schaffe quasi, wenn ich das Know-how habe, die Erfahrung habe, dass wir beide das gut hinbekommen haben, das führt natürlich zu einer ungeheuren Intensität. Jeder wird es kennen, wenn ich mal gemeinsam dramatische Sachen zusammen erlebt habe und wir haben das gepackt miteinander. Auch eine Krankheit oder ein gemeinsamer Umzug oder man hat sich um die kranken Eltern gekümmert. Also alles das, was uns zusammenschmiedet, ist natürlich für eine Partnerschaft wunderbar. Und deshalb wird es Partnerschaften geben, die erheblich besser geworden sind durch die Corona-Zeit, vor allem auch dadurch, dass man weniger Zerstreuung hat und mehr miteinander auskommen muss. Es gibt Partnerschaften, die sehr davon fast profitiert haben, aber es gibt eben auch Partnerschaften, die dann auseinandergehen.
Es wird also spannend, wenn man sich begegnet und eine Partnerschaft eingeht. Muss es direkt Liebe auf den ersten Blick, das haben Sie ganz am Anfang auch gesagt, sein? Oder ist gerade dieses Spannende da, dass man auch einen gewissen, ich sag mal, Freiraum hat und ja gewisse Dinge auch erstmal aushandelt zusammen?
Also erstmal ist es so, dass 50% aller Partnerschaften beginnen aus einer Freundschaft heraus. Da kenne ich jemanden schon lange. Und plötzlich entsteht eine Situation, wir sprechen da immer von einer Erhellung, dass man in einer Situation plötzlich merkt, der andere ist ja viel großartiger, als man dachte. Also da ist plötzlich irgendeine Katastrophe in meinem Leben und der andere hilft mir und ich bin da so unendlich berührt und plötzlich verändert sich diese Beziehung. Und das sind natürlich dann sehr beständige Prozesse, wo ich den anderen schon lange kenne. Und 50% entstehen aber auch aus einer Liebesbeziehung heraus, aus einer Liebe aus dem ersten Blick, aus einer romantischen Liebe. Und hier rate ich schlicht und ergreifend immer, man soll sich Zeit lassen. Wir haben heute bei Tinder und anderen Dingen immer das Problem, dass man sehr schnell den Eindruck hat, als müsse da etwas passieren, also was sehr schnelllebig ist. Wir brauchen, um jemanden etwas besser kennenzulernen und zu merken, wer ist der andere und will ich mich darauf einlassen, wir brauchen dafür mindestens einige Wochen. Und ich würde immer raten, dass man jemanden trifft, dass man mit dem möglichst auch eine Radtour macht im Regen, dass man abenteuerliche Sachen macht, dass man einmal merkt, Mensch, wer ist eigentlich der andere? Und dass man nicht den Anspruch hat, sehr schnell sich verlieben zu müssen oder mit dem anderen ins Bett zu gehen.
Das ist ein sehr schöner Ratschlag am Ende. Wir nähern uns nämlich so langsam dem Ende dieser Sendung. Haben Sie noch etwas, was Sie darüber hinaus gerne loswerden wollen? Sozusagen vielleicht so ein Blick nach vorne oder einen ermunternden Ratschlag an die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen?
Ich glaube, dass die Nähe zu sich selbst, also das, was wir als Selbstliebe vorhin bezeichnet haben, das ist eigentlich das Entscheidende, was das ganze Liebespotenzial ausmacht. Und da gibt es eine einfache Grundregel. Jeder sollte sich abends einmal überlegen, was habe ich an diesem Tag toll gemacht? Wir kriegen immer mit, was nicht gut lief, aber was habe ich toll gemacht? Und dann sollte man einmal überlegen, was sind meine 5 positiven Eigenschaften? Und wenn man das nicht weiß, sollte man den Partner fragen oder man sollte die Freunde fragen und man sollte die bitten, dass sie das sogar schriftlich machen, dass man das immer wieder sich mal durchlesen kann. Wir müssen im Leben zunächst einmal eine intensive Beziehung bekommen zu uns selbst, zu den positiven Eigenschaften, dann gelingt auch die Liebe.
Also unterm Strich nehme ich mit, dass Bindungen und Beziehungen zu sich selbst, zu guten Freunden essentiell sind, um auch eine partnerschaftlich gute Beziehung zu führen. Das sind sehr, sehr, sehr schöne Erkenntnisse, die Sie da mitgeliefert haben. Ich bin sehr gespannt und ein bisschen angetriggert worden. Und ich habe noch eine Frage. Ich habe so ein bisschen recherchiert und auf Ihrer Homepage steht, dass Sie glauben, dass das Ideal beziehungsweise an das Ideal der Liebe zu glauben und trotzdem aber auch die Schwierigkeiten des Alltags zu sehen. Ist meine Frage, gelingt Ihnen das selbst auch immer?
Es ist mir zunehmend gelungen. Ich habe immer den Anspruch gehabt, oder es macht ja auch nur so Sinn, dass man das, was man schreibt und das man anderen erzählt, dass man das auch selber lebt. Und ich lebe im Sommer zusammen mit meiner Frau in einer kleinen Laube. Sie ist Künstlerin, jeder macht im Grunde auch seins. Aber das klappt so erstaunlich gut, dass wir nach 7 Jahren, als wir uns 7 Jahre kannten, haben wir beschlossen, dass wir heiraten. Haben wir gesagt, das ist jetzt forever, dass wir wollen quasi keine Option mehr haben, dass wir auseinandergehen. Und insofern muss ich sagen, ich selber habe das Gefühl, ich habe viel lernen müssen im Leben, um die jetzigen Positionen zu haben. Ich habe, als ich so 30 war, mich, was Liebe anbetraf, auch etwas mehr im Grunde abgemüht und hatte eher kürzere Beziehungen gehabt. Aber ich bin ein Beispiel dafür, dass Liebe gelingen kann, aber manchmal dauert es etwas.
Das heißt, wir sollten alle Geduld haben.
Man braucht manchmal dafür Geduld. Ich habe dafür, dass ich so eine, sag mal, enge, verlässliche Beziehung habe, das hat im Grunde doch etwas gedauert. Und ich möchte anderen helfen, dass es etwas schneller geht.
Ganz vielen Dank, Herr Krüger, für diese ganzen Insights. Es ist wirklich sehr spannend und ich könnte Ihnen jetzt noch länger zuhören, definitiv. Und ich bin überzeugt, dass viele Hörerinnen und Hörerinnen, da draußen noch einiges mitnehmen konnten. Ich habe das gerade am Anfang schon gesagt. Wer jetzt auf den Geschmack gekommen ist und noch mehr darüber erfahren möchte, über Ihr Buch, unter anderem, der kann am 29. und am 30. August die Gelegenheit dazu nutzen. Und zwar sind Sie nämlich einer der Speaker des zweitägigen Online-Festivals 48 Stunden Liebe, der School of Life. Und das ist ein Online-Festival zu den wichtigsten Fragen des Liebeslebens. Es gibt sehr viele Speaker, Diskussionsrunden rund um das Thema Liebe und Partnerschaft. Also unter anderem gibt es aber auch Workshops zum Beispiel, wie die Liebe lebendig bleibt, wie man die Liebe findet. Oder auch die Frage, ist meine Beziehung gut genug und weitere Themen. Das ist sehr spannend. Wir werden das verlinken noch einmal in den Shownotes. Da können sich alle, die Interesse haben, sehr gerne anmelden. Und an dieser Stelle würde ich sagen, ganz vielen Dank, Herr Krüger. Ich werde auch versuchen, reinzuhören und habe aber jetzt auch schon sehr viel mitgenommen. Deswegen vielen Dank für Ihre Zeit. Und ich freue mich, wenn wir in Kontakt bleiben und vielleicht kommen Sie ja noch mal, wenn die Corona-Krise oder vielleicht in so einem Jahr, wenn es vielleicht noch neue Forschungen gibt, aber vielleicht auch irgendwelche Erkenntnisse von dem Festival, wie auch immer, freue ich mich auf jeden Fall sehr, wenn wir in Kontakt bleiben.
Schönen Dank, tschüss.
Danke, tschüss.